Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zopf und Kragen, heute mit dem großen Thema Humor. Wir haben einen Gast in der Sendung, Andi Schulze. Andi ist Artist, Schauspieler, Klinikclown und vieles mehr. Wir werden mit Andi heute darüber reden, weswegen Humor eine wichtige Rolle im Leben spielt, beziehungsweise wie man auch die tragischen Momente und schwere Momente mit Humor überbrücken, beziehungsweise sogar heilen und besser werden lassen kann. Das Besondere an der Sendung ist neben dem Thema, neben dem Gast, dass Anja noch nicht Bescheid weiß. Anja kennt das Thema dieser Sendung noch nicht. Sie wird es jetzt gleich erfahren und sie wird auch jetzt gleich erfahren oder hat jetzt gleich erfahren, dass es einen Gast gibt. Das heißt, wir stricken diese Folge ein wenig on the fly. Ich bin gespannt und wünsche uns allen viel, viel Freude.
Den Namen habe ich schon mal gehört.
Hallo.
Hallo.
Hallo erstmal.
Herzlich willkommen an euch und auch herzlich willkommen an die Zuhörenden. Heute soll es um das Thema Humor als Leitbild gehen und auch um das Thema Klinik-Clown, also Humor auch in schwierigeren Situationen.
Oh, cool.
Und es ist heute hier zu Gast der Andi Schulze. Und Andi, du bist Klinikclown, du bist Schauspieler, du machst Improvisationskunst, du machst Musik, du moderierst, du surfst. Ich glaube, es gibt sehr wenige Dinge, die du nicht tust.
Würde ich doch jetzt
vielleicht. Aber so für Anja, die, wie gesagt, ja bis gerade eben noch gar nicht wusste, worum es geht, und für alle anderen, die zuhören, vielleicht einfach ein paar Worte zu dir, dass du mal erzählst, wie du so dahin gekommen bist, das zu tun, was du jetzt gerade einfach tust.
Das ist eine gute Frage, eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage auf die Schnelle. Ja, ich bin selbstständig sozusagen mit den Dingen, die du schon aufgezählt hast. Ich habe sozusagen ein eigenes Unternehmen. Und ich nenne es kreative Bildung und Humor. Das mischt sich in Moderationen und verschiedene Projekte, in Klinikclownerie, in Improvisationstheater, in Seminare, Coachings und so weiter. Und ich habe natürlich eine große Facette ist immer Humor dabei, weil man damit natürlich Menschen gut erreicht, mir das selber auch. Ich finde auch, das Leben ist etwas Schönes und deswegen hat das irgendwie immer einen großen Bereich. Und wie ich dazu gekommen bin, ist, dass ich habe studiert damals mal Psychologie und Erwachsenenbildung und nebenbei habe ich immer schon einen großen Faible gehabt für Musik, Schauspiel, für Extremsportarten wie Skateboardfahren, Snowboardfahren, Surfen. War lange gesponsert beim Skateboardfahren und habe natürlich irgendwann festgestellt, okay, mein Körper hat Grenzen. Ich muss eben auch gucken, dass das mit meinem Job einhergeht und habe dann das auch irgendwann gequittet sozusagen und es nur noch so ein bisschen als Hobby betrachtet, habe dann aber das Surfen für mich entdeckt und genau, habe dann das Surfen mache ich immer noch, Skate nicht mehr, dafür bin ich bin 45 Jahre jetzt, also Skateboardfahren ist man dann lange raus, aber beim Surfen nicht, das funktioniert sehr gut und es gibt mir viel Kraft und da bin ich immer wieder, ich liebe die Freiheit, ich liebe sozusagen zu sein und danach zu arbeiten und das zu tun, was so in meinem Bauch gerade entsteht und so und in meiner Materie mich gerade bewegt und deswegen kommt für mich nur die Selbstständigkeit in Frage, um das alles unter einen Hut zu bringen. Ich habe eine wundervolle Tochter, die habe ich auch und die hat natürlich die oberste Priorität. Und um das alles in einen Hut zu kriegen, ist das Leben, so wie ich es führe, schon sehr belebend, aber doch auch in einem Sinne, wo ich sage, ich bin relativ glücklich und auch irgendwo immer noch sehr selbstentscheidend und frei. Genau. Und so hat sich das alles gefügt und so geht das dahin. Ja. Mhm.
Und der Klinik-Clown, den hast du ja, mit dem bist du ja nicht gleich gestartet. Bist ja im Grundsatz erstmal, sage ich mal, mit der Improvisationskunst auch eingestiegen, was so die Richtung Humor betrifft, wenn ich das richtig
Ja,
verstanden
ist richtig
habe.
so.
Und irgendwann hast du den Klinik-Clown
Ja,
gemacht,
noch die,
sozusagen.
ja.
Was müsste ich tun oder was muss ich tun, um ein Klinik-Clown zu werden? Was macht man da?
Also ich habe das Clownspiel schon während des Studiums immer gemacht. Ich bin damals, ich hatte sozusagen meine familiäre Seite, gab es eine Künstleragentur und die brauchten immer einen Clown. Gibt es nicht so viele, die das machen. Und da habe ich sozusagen damit immer schon Nebenjobs gehabt und habe mein Studium finanziert. Deswegen gab es das Clownspiel schon immer in meinem Leben, seitdem ich, glaube ich, so 16 bin. Habe ich damals noch gehasst, so mit 16, 17, 18. Aber es war immer lukrativ. Und als ich dann so studiert habe und so, habe ich mich dann mehr damit befasst, habe es irgendwann auch sehr schätzen gelernt und habe dann irgendwann gesehen, dass es eben auch so den Ansatz gibt, damit nicht nur auf die Bühne zu gehen oder auf Straßenfesten zu arbeiten, sondern auch
Der Andi
im
bekommt einen Anruf.
Ja, ich habe bekommen einen Anruf, sondern eben auch in sozialen Einrichtungen das zu tun, ne? Und das war dann für mich sehr spannend. Und da habe ich mich dann mehr mit befasst und habe dann die Roten Nasen entdeckt in Berlin. Die hatten damals auch ein Calling gehabt, das war 2013, und bin dann da eingestiegen und war dann 4 Jahre in Berlin bei den Roten Nasen tätig. Das heißt, Klinik-Clownerie in dem Sinne, habe da ein großes Team gehabt, habe andere Clowns kennengelernt, auch international aufgestellt. Wir hatten dann so internationale Treffen. Und das ist sozusagen, man hat einen richtigen Dienstplan, hat dann auch verschiedene Einrichtungen, die man bespielt, von der Kinderpsychiatrie über das Altersheim, über Kinderkrankenhäuser, über Kinderhospiz. Dann kamen auch die Flüchtlingseinrichtungen dazu. Und somit ist man in nochmal eine ganz andere Branche reingerutscht mit dem Clownspiel. Und was man jetzt dabei macht, ist natürlich grundlegend, man versucht den Menschen vor Ort eine schöne Zeit zu bescheren. Sage ich immer so. Das heißt, es geht nicht immer darum, besonders witzig und lustig zu sein und daherzukommen und irgendwie Faxen zu machen, sondern den Moment gut zu lesen und zu gucken, was braucht der Mensch in dem Moment, damit er sozusagen aus der Situation, in der er sich gerade befindet, ein bisschen rausgeholt wird und sozusagen eine gute Zeit hat. Und das ist so ein bisschen der Ansatz bei der Klinik-Clownerie, heilen durch Lachen, dass man eben sozusagen sich gut fühlt. Und wir wissen das ja, wenn die Mentalität und der Moment und das Wohlbefinden gut ist, ist natürlich ein Heilprozess, geht er viel schneller von der Hand. Wenn der Blutkreislauf angeregt wird, auch. Und das versucht man eben als Clown in dem Moment anzuregen und das zu bewerkstelligen. Und was man dafür jetzt braucht, ist, glaube ich, viel Empathie, ein paar gute Kniffe, ein paar gute Techniken, womit man in dem Moment auch immer irgendwie nochmal was Besonderes auch zeigen kann. Witz, viel Eigenwitz oder wie sagt man so, viel auch Selbstironie, denke ich, ist auch gut. Und man braucht viel Power. Das ist auch sehr anstrengend manchmal, weil man natürlich immer auch, je nachdem, wie man so drauf ist, man ist natürlich immer gut drauf und dann braucht man eine gute Technik und ein gutes Gespür für den Moment, um da sich reinzufühlen und dann auch da mitzuschwingen. Ja. Und man braucht, glaube ich, eine gute Supervision danach, um auch Dinge, die man erlebt, die man mitbekommt, auch gut bearbeiten zu können, ne? Also auch eine gute Selbstreflexion, denke ich. Ja.
Du hast jetzt ganz viele verschiedene Punkte angesprochen, wo ich gleich nochmal einhaken würde, aber ich würde gern bei einem ganz vorne beginnen, nämlich, was ist die Zugangsvoraussetzung, um ein Klinik-Clown zu werden? Also muss man in irgendeiner Form beruflich schon in dem Bereich Schauspiel oder Kunst, wie auch immer, unterwegs sein oder kann jeder Klinik-Clown werden, der Klinik-Clown werden will? Und wenn man die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, wie läuft die, also gibt es eine Ausbildung oder ein Wochenendseminar oder also wie wird man darauf vorbereitet, was man dann am Ende dort in den Einrichtungen macht?
Man braucht grundsätzlich, die Roten Nasen haben es immer so gemacht, man brauchte grundsätzlich erstmal eine schauspielerische Ausbildung oder beziehungsweise lange Erfahrung schon im Clownspiel an sich, damit man sozusagen die Charakterclownerie verstanden hat, das Clownspiel an sich verstanden hat. Das ist nicht der Zirkusclown, sondern es ist schon mehr so der Charakterclowns-Ansatz. Commedia dell'arte spielt da auch mit. Und ich glaube, jeder kann das nicht. Weil da muss man auch ein bisschen Typ für sein. Ich habe das immer wieder festgestellt in Clowns-Workshops, wenn dann auch sonst wer kam und versucht hat, irgendwie dann da mitzuspielen. Und es geht immer ums Scheitern, ne? Man muss schon auch ein bisschen Lust und Freude daran haben, Dinge falsch machen zu können. Das ist schon, also Mut zum Scheitern ist immer so leicht gesagt und ist ein großer Slogan. Ist ja auch gerade total hip, ja, in den Unternehmen. Mut zum Scheitern, was ist das so? Und das ist immer leicht gesagt, aber getan ist es gar nicht so einfach. Und was heißt das auch in dem Moment? Und das muss man, damit muss man sich befassen und gucken, ist das was für mich? Kann ich auch in dem Moment einfach in dem Raum total in den Tiefstatus gehen? Ne? Das muss man ja können als Clown, nicht nur glänzen, sondern auch erstmal nicht glänzen, bewusst und das aushalten, was Menschen darüber sehen, denken, zurückmelden und auch in der Bewertung sein. Ne? Man muss auch die Bewertung aushalten in dem Moment. Wenn ich etwas spielen will, was ich nicht kann, muss ich da eigentlich immer besonders gut können, erstmal, bevor ich dann so spielen kann, dass es so aussieht, als ob ich es nicht kann. So eine Artistik-Clownerie. Immer ein großer Ansatz. Ja, und was muss man können? Also es gibt natürlich diese Ausbildung, wir trainieren das vorher und wir trainieren das anhand von Szenarien, indem man zum Beispiel in einen Raum reinkommt und vorher festlegt, okay, das sind jetzt zwei, der eine hat vielleicht das Krankheitsbild, der andere hat das und der ist auch noch da, die Mama ist noch dabei. Das Double sozusagen andere Clowns und dann kommt der Clown hinein. Man spielt meistens zu zweit, damit die Person nicht gezwungen ist mitzuspielen, sondern man eigentlich immer als Team spielt. Und nicht den Teilnehmerin oder die Teilnehmer oder die Patientin oder die Bewohnerin in die Lage begibt, sie muss jetzt sich darauf einlassen, sondern sie kann selbst entscheiden, kann erstmal zugucken und wenn man merkt, okay, da kommt was, dann öffnet man das Spiel ein bisschen und sowas. Und das muss man natürlich trainieren. Und wir trainieren das anhand von Szenarien auf der einen Seite, um die Empathie zu trainieren, zu gucken, was kann sie in dem Moment gebrauchen. Und dann gibt es große Reflexionsphasen, Auswertungen dazu, was hat funktioniert, was nicht, wann hast du dich gut gefühlt, wann nicht. Und dann trainieren wir natürlich auch Techniken. Also wie kann ich den Raum zweckentfremden, ne? Dass es nicht mehr irgendwie nur ein Krankheitszimmer ist, wenn man jetzt vom Krankenhaus ausgeht. Oder was sind Techniken, die ich benutzen kann, um im Duospiel auch safe zu sein miteinander, Hochstatus, Tiefstatus, mit welchen kleinen Elementen kann ich arbeiten? Gibt es da, wie Instrument ist natürlich super wichtig, ne, dass man Instrument spielen kann, um auch musikalisch, gerade wenn man jetzt, sag ich mal, im Hospiz ist oder in der Wachkoma-Station hatten wir auch in Berlin, um da an Menschen heranzukommen. Oder im Altersheim, wenn die schon sehr weit sind, auch gar nicht mehr das Zimmer verlassen, da kommt nicht mehr viel Reaktion. Aber Musik schafft dann eben einen großen Ansatz. Und dann das zu entscheiden und in dem Moment zu überlegen, mit was arbeite ich, das muss trainiert werden im Vorfeld. Und da gibt es eine Ausbildung sozusagen. Ausbildung musikalisch, pädagogisch, nicht so weit, aber schauspielerisch. Sich sozusagen auf der einen Seite diesen Techniken bewusst zu machen, andererseits in der Clownsrolle zu bleiben, aber auf der anderen Seite trotzdem Mensch zu sein in dem Moment. Ne? Also wenn ich mit Kindern spiele, kann ich in der Clownsrolle viel stärker bleiben, als wenn ich jetzt im Altersheim reinkomme. Da muss ich auch immer einen gewissen Grad schaffen zwischen dem menschlichen Ansatz zwischendrin und der Clownsrolle und mir irgendwie. Ne? Und das muss man gut trainieren, ja. Habe ich es ein bisschen beantwortet oder haben wir ein bisschen den Faden verloren?
Es gibt eine Ausbildung.
Es gibt eine Ausbildung, ja. Es kann eine Ausbildung dazu geben, um das kurz zu sagen. Und die braucht es auch. Und dann braucht es eben, wenn man dann sozusagen die Techniken sich draufgedrückt hat, das kann man auch als Quereinsteiger, es ist nicht zwingend eine klassische Schauspielausbildung erforderlich. Die habe ich zum Beispiel auch nie gehabt. Ich bin auch Quereinsteiger so. Aber wenn man so ein bisschen der Typ dafür ist und Spaß daran hat, in Rollen zu schlüpfen, mit dem Moment zu spielen, das ist ja eine große Gabe, in dem Moment zu gucken, was kann es gebrauchen und damit auch dann ins Spiel zu gehen, dann kann man da schon viel erreichen und man braucht dann aber Erfahrungen, ne? Weil es ist halt nie dasselbe. Man kann sich Stücke ausdecken, man kann auch den einen oder anderen Witz bauen, aber die große Kunst ist wirklich die Improvisation und der empathische Moment, darauf zu reagieren und immer eine Lösung zu haben, wie wir mit dem Moment jetzt umgehen. Der Moment ist nicht immer glücklich und der Moment ist auch oft erstmal sehr intim. Der Moment ist oft manchmal gibt es sehr Verletzende, da ist manchmal Trauer. Manche machen das ja auch bei Beerdigung, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber sozusagen mit diesen wirklich sehr sensiblen Momenten zu spielen, dafür brauchst du dann viel Erfahrung. Und solche Clowns, die dann neu einsteigen, laufen dann sozusagen als Praktikant auch mit. Das heißt, zwei spielen, einer läuft mit, guckt immer mal, kann mal was, den nimmt man mal mit rein, dann kann der auch wieder raus und so, um da erstmal so ein bisschen auch eine Sicherheit zu kriegen. Ne? Aber mit der Zeit kriegt man auch, das ist ja wie in jedem Job, kriegt man auch eine Berufssicherheit. Man muss nur aufpassen, dass man nicht berufsblind wird und auch immer offen bleibt für den Moment. Ne?
Das heißt, es geht gut einher mit deinem Impro-Theater, was du auch machst, oder?
Ja, total. Ja, es ist dann immer die Grundlage des Improvisationstheaters ist ja das Ja-Sagen zum Moment, zur Situation und nicht blockieren, sondern immer sagen, alles klar. Und beim Clown habe ich eben die Möglichkeit in der Rolle, auch nochmal, der Clown spielt dann die Rolle. Nicht ich spiele die Rolle, sondern der Clown spielt das. Und der spielt das natürlich auch mal so, dass er es überhaupt nicht kann. Ist auch gut, ne? Wenn ich es dann gar nicht kann, so richtig.
Ich hätte noch eine Frage, das geht jetzt ein ganz kurzes Stück weg, aber ich habe das gehört und habe mir das aufgeschrieben, dass ich dich das fragen muss. Du hast gesagt, es gibt internationale Treffen von Klinik-Clowns.
Habe ja.
Ich das richtig? Ja. Geht ihr da alle als Clown hin?
Naja, wir kommen erstmal so ganz normal.
Ach so, also, schade. So,
ja, okay. Aber im Rahmen dessen gibt es natürlich dann auch Präsentationen von Clownsnummern oder es gibt Workshops. Das heißt, es kommen irgendwelche internationalen Trainer, in denen man dann nochmal verschiedene Themen beleuchtet. Also nochmal bei der Commedia dell'arte weiter reinguckt oder sich Physical Art des Clowns anguckt, wie kann ich noch physischer arbeiten, also Physical Arts wäre dann zum Beispiel, wie arbeite ich mit dem Körper noch mehr und lasse die Stimme mehr weg oder wie kann ich mit kleinen Zaubertricks irgendwie auch nochmal Sachen auf, also da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Je weiter du da reinkommst ins Clownspiel, umso mehr gibt es dann eben auch Facetten nochmal, ne? Der eine hat halt mehr den Fable, mit einem Instrument zu arbeiten. Wie arbeite ich zum Beispiel mit der Musik so, dass ich gehe ja nicht in den Raum rein und mache sofort, hier, ich spiele jetzt ein Lied, sondern ein wunderbarer Moment ist der Moment, bevor es losgeht. Alle warten auf den Song und das ist ja eine brutale Stärke, da vorher so lange das rauszuzögern mit kleinen Kniffen und mit kleinen Pannen, bis dann aber endlich der Song kommt und der hat dann wirklich auch Schmackes, damit es eben auch eine runde Performance wird, ne?
Mhm. Und wie viel seid ihr da, die sich da treffen? Ungefähr.
Also ich bin ja nicht mehr bei den Roten Nasen. Ich bin ja irgendwann ausgestiegen und habe sozusagen jetzt meine eigenen Projekte hier in Erfurt. A, ist der Weg nach Berlin mir zu weit gewesen. B, war mir die Organisation dann irgendwann zu groß. Das heißt, ich habe dann versucht, irgendwie eigene Projekte ins Land zu ziehen und ein kleineres Team. Wir sind jetzt nur zu zwei. Wir sind ein Duo und haben zwei, drei Projekte, wo wir spielen. Wir haben die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Helios-Klinikum und wir haben ein Altersheim. Zwei Altersheime, wo wir spielen. Und damals waren wir bei den Clowns, also Rote Nasen Deutschland, waren so 23 Clowns. Und dann kommt noch Slowenien dazu, Ungarn war noch dabei, Österreich, da ist es der Head-Off. Und noch ein, zwei europäische Länder. Schweiz war noch dabei, also auch außerhalb der EU, aber so sechs, sieben Länder. Und dann waren wir 230 Clowns, die sich da treffen, bei so einem internationalen Treffen. Und dann gibt's dann eben Fragen zur wie geht man weiter vor mit dem Programm. Dann gibt's Workshops, dann präsentieren die Länder sich mit ihrer Arbeit und so weiter.
Und ich wollte nochmal auf diesen Klinikalltag, ne, also du hast ja verschiedene Einrichtungen beschrieben, aber ich würde jetzt mal bei dem Thema Klinik oder bei der Einrichtung Klinik bleiben. Das ist ja grundsätzlich eine schwere Situation, hast du ja auch beschrieben, ne? Da sind Menschen in irgendeiner Form krank und haben eine bestimmte Form von Schicksal zu tragen. Ich könnte mir vorstellen, dass so also wenn ich so an meinen beispielsweise auch Verwandtenkreis denke oder vielleicht auch weiteren Bekanntenkreis, dass die Leute eher sagen, hä, aber das ist doch, das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht mit so einer Situation so umgehen. Das macht das doch lächerlich in irgendeiner Form oder behandelt sie despektierlich oder wie auch immer. Nimmst du, also gibt's diese Feedbacks dir gegenüber oder dieser Arbeit gegenüber und nimmst du selber so einen bestimmten Spagat so zwischen Tragik und Hoffnung, Heilung wahr? Und wenn ja, wie gehst du mit dem um?
Also erstmal natürlich ist das immer, also da gibt's oft eine große Skepsis, auch gerade von den Eltern, ne? Es gibt ja auch eine OP-Betreuung, es gibt auch zum Beispiel Clowns im OP mit, die sozusagen das Kind begleiten, wenn es einschläft und dann wieder aufwachen, weil die Eltern nicht mitgehen können, fällt mir gerade noch ein. Das ist dann besonders speziell. Und natürlich ist das ein Spagat zwischen einer Hoffnung und einer Tragik, aber gerade, also wenn natürlich jetzt jemand da krank ist, dolle, natürlich können wir uns alle daneben setzen und sagen, es ist ganz schlimm, aber das hilft der Person ja null, sondern es macht es ja nur noch schwerer. Und unsere Aufgabe ist sozusagen, da rauszugehen, da wirklich zu gucken, wir sind da eben mit einem ganz anderen Hintergrund da, ne? Also, und das ist ja auch die Rolle. Ich befasse mich gar nicht weiter mit der Krankheit in dem Moment, sondern ich befasse mich mit den Dingen, die drumherum sind oder die zum Beispiel in dem Moment auch positiv sein können, ja? Und wenn ich da reingehe in den Raum, geht es A um eine Zweckentfremdung oder eine räumliche Entfremdung. Das heißt, wir nehmen das gar nicht mehr als Krankenhaus wahr, sondern als ein spannendes Raumschiff hier zum Beispiel, ja, dass man hier alles machen kann und hier kann man das Bett hochfahren, leg ich doch mal hin und ich möchte auch mal, dafür ist so ein Bett frei, ich würde ja hier auch gerne mal, ist ja, also man sozusagen holt man eine andere Perspektive da rein. Und damit schafft man eine Leichtigkeit. So. Aber was wir natürlich oft haben, dass wir rein wollen und dann die Mama oder der Papa davor steht und sagt, ah, heute ist ganz schlecht, geht gar nicht gut, ne? Kind ist krank. Ja, mhm. Super. Das haben wir schon uns gedacht. Und dann muss man das aber respektieren. Und dann ist der Spagat am Anfang für uns immer überhaupt erstmal den Türöffner zu kriegen. Also der erste Teil des Spiels heißt immer rein dürfen. Und solange wir nicht rein dürfen, können wir nicht reingehen. Also wenn das Kind gleich abfing und sagt, nee, wir haben keinen Bock, ja, auf geht's klar, was ist denn das für ein Scheiß, dann müssen wir das akzeptieren. Ja, das ist für ein Scheiß. Aber dafür sind wir zu zweit, ne? Und dann gibt's den Good Cop und den Bad Cop beispielsweise, der sofort sagt, hab ich ja doch gesagt, wir können hier nicht reingehen, das ist doch totaler Mist, geht's gar nicht gut, wieso willst du jetzt hier reingehen? Und der andere sagt, naja, ich wollte da hinten das Fenster sauber machen, das muss doch mal kurz möglich sein, dann kannst du viel besser rausgucken. Und so kommst du halt in die Interaktion, ne?
Mhm. Das heißt, ihr nehmt diesen Moment und spielt ihn. Also wenn, es ist jetzt nicht, dass die sagen, nee, geht heute nicht gut und ihr sagt, okay, alles klar, und dann geht er zur nächsten Tür, sondern ihr spielt diesen Moment.
Wir spielen den Moment aus, na klar. Also damit rechnen wir, ne? Auch im Altersheim, dass die sagen, okay, nee, mir geht's heute gar nicht gut, ich muss heute irgendwie. Natürlich ist der Mensch natürlich immer erstmal in der Blockade, wenn es unkomfortabel wird. Und das ist dann der sozusagen das Spiel. Wie weit kann ich gehen und wie weit schaffe ich den Türöffner? Und ansonsten, mhm. Und wenn das nur eine kurze Nummer ist, ne, dann gehen wir nochmal rein und sagen, dann würden wir kurz den Müll mitnehmen oder können wir nochmal, und wir müssen das Bett abmessen oder sowas, ne? Oder man ist in einer ganz anderen Funktion da, dass man sagt, okay, wir sind hier das Haushaltsteam, ja, wir müssen heute nochmal kurz, wir sind für die Küche da, wir wollen fragen, was ist denn jetzt mit dem Essen? So, waren Sie zufrieden, waren Sie nicht zufrieden? Oder irgendeinen Türöffner, mit dem fängst du an. Mhm. Und dann wird das ein Ping-Pong-Spiel. Dann kommt was zurück oder nicht und so weiter. So, und damit muss man arbeiten. Und man merkt irgendwann, wenn sie wirklich fest werden, dann geht's nicht. Dann muss man raus. Dann lässt man noch was zurück oder sag mal, guck mal, weil man spielt ja regelmäßig. Man kommt ja nicht nur einmal und dann nie wieder, sondern meistens ist es gut, wöchentlich einmal zu kommen. Und dann entwickelt sich das. Und dann ist man ja noch auf dem Gang. Manchmal kommen die dann nochmal raus und gucken nochmal, wer war denn das jetzt? Und wo geht denn der jetzt hin? Und was machen die denn da? Und dann werden die schon neugierig. Und dann kommt man meistens nochmal zurück und so weiter. Das ist so ein Spiel, ne? Und das muss man auch respektieren, ne? Dass da jemand ja natürlich auch im Bett liegt und total intim berührt ist. Und was sind das jetzt für zwei? Aber was war die letzte Frage noch? Der Spagat?
Ob du diesen Spagat wahrnimmst, ne? Und wenn ja, wie gehst du selber damit um auch?
Ja, ist immer schwierig, sozusagen, manchmal ist es ja auch so, man sieht das Kind dahinter, das total interessiert guckt und davor ist die Mama, sagt, nee, das geht heute nicht, tut mir leid, auf Wiedersehen. Ja? Mhm. Und dann musst du erstmal, auf Wiedersehen, ja, auf Wiedersehen, hat sie gesagt, wir machen die Tür zu, sollen wir sie direkt zumachen, ich würde sie von außen zumachen, oder willst du sie von innen zumachen, oder, ich weiß nicht, oder so, weißt du, dann, ja, dann machen wir sie direkt zu und dann klopft man halt später nochmal, Entschuldigung, wir haben was vergessen, wir sind auch gleich wieder weg und dann, wir würden nur kurz hinten, müssen wir was abgeben. Und dann hast du noch irgendwas dabei, was du schenkst und sagst, ja, hier für den Moment. Und ja.
Das heißt, wenn ihr regelmäßig dahin geht, baut ihr ja auch eine Beziehung zu denen auf. Also die meisten total. Sind ja dann auch nicht nur 3 Tage da, sondern auch vielleicht ein Teil ist zumindest über einen längeren Zeitraum dann dort.
Es ist zum Beispiel im Altersheim leichter, weil du mit der Zeit eine Beziehung aufbaust und die sie dann schon wissen, wenn die Clowns kommen, ne? Oder wieder und sich drauf freuen. Und man spielt auch immer für alle. Man spielt fürs ganze Haus, ne?
Auch fürs Personal,
dass die werden alle mit einbezogen, ne? Das ist ja eine grundlegende Auflockerung, um diesen starren, wirklich harten Klinikalltag wirklich aufzusprengen in dem Moment. Sowohl jetzt in der Pflege als auch im Klinikum. Und gerade in der Klinik ist es auch so, die kriegen ja den ganzen Tag, sind die ja nur, da kommt der rein und der will was wissen und jetzt muss hier sauber gemacht und jetzt kommt's Essen und jetzt musst du das machen und so weiter. Und wenn die Clowns kommen, ist es umgedreht. Dann entscheidet das Kind, worum es jetzt geht, ne? Also das Kind muss in die vorteilhafte Lage des Bestimmers kommen und kann dann entscheiden, worum geht's denn jetzt und wohin sollen wir gehen und was sollen wir machen. Und das aber erstmal zu verstehen, sowohl den Eltern das begreiflich zu machen, als auch dem Kind, das ist der Türöffner, ne? Zu verstehen, wir sind jetzt nicht da, um irgendwie Faxen zu machen oder sonst was, sondern um eine gute Zeit zu bescheren und das ein bisschen aufzulockern, damit wir mal von dem Moment wegkommen, der Krankheit oder was auch immer.
Darf ich was fragen? Ja, super. Warte, ich überlege mal schnell. Mein Sohn war immer mal im Krankenhaus, also da gab es auch anfangs einen Klinik-Clown, der war auch immer am gleichen Tag da. Der ist dann leider, es klingt jetzt komisch, aber selber krank geworden und kam nicht mehr. Aber das war immer ein Highlight. Und er hat immer gefragt, ist heute, ich glaube, es war Donnerstag, ist heute Donnerstag? Weil er wusste, der kommt heute, wenn ich da bin. Mhm. Und dann war das schon ein Highlight, auf das er sich gefreut hat, weil der eben gesagt hat, okay, was heute? Fußball spielen, Luftballons, der hat immer Luftballons, hier so Tiere gemacht, ja. Und so. Mhm. Und dann hing das da noch im Zimmer und war halt einfach so ein bunter Fleck. Und das war super. Und deswegen war das auch eins meiner Wunschthemen heute.
Ach so.
Ich freue mich sehr.
Mhm. Ach schön. Ja, es ist immer total wichtig, wenn man was mit zurücklässt. Ne? Ja. Weil man ist ja dann wieder weg und das ist der schwerste Moment dann. Man kommt rein, eröffnet das und ist auch total schön und meistens entwickelt sich das auch super. Aber irgendwann muss man ja gehen. Ne? Ja. Und überlässt sozusagen wieder zurück. Und dann ist die Frage, fallen die zurück? Was bleibt zurück? Was bleibt da? Und oftmals, wir wissen das dann von den Schwestern zum Beispiel, also das hat er sich nochmal angeguckt und das hat sie dann nochmal und da hat sie nochmal. Und es ist immer gut, dann sozusagen den ganzen Raum hier und da zu bespielen, anders zu bespielen, als es überhaupt denkbar ist. Ne? Also die Gardine muss nicht eine Gardine sein, sondern die ist vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Weil das bleibt hängen bei dem Kind. Ne? Ja. Ah, der Clown hat das als nicht als Gardine gesehen, sondern für den war das der Zauberladen. Okay, ja, das bleibt ja hängen. Ja. Und deswegen ist es immer gut, A, Zweck zu entfremden und das auch transparent zu machen und B, auch was zurückzulassen, damit das Kind dann auch das sozusagen für sich hat als Erinnerung, als Spielball.
Mhm. Ja. Das macht das Ganze einfach irgendwie auch, also komischerweise fand ich immer so ein bisschen realer. Also wo wir waren, es waren halt viele Kinder lange da und es wurde viel Fernsehen geguckt, Tablet gespielt oder also um die Zeit einfach zu überbrücken, dann musste man mal zur Untersuchung und mal da und mal dort. Und das zog es so über den Tag und ne, oft waren, also sind auch die Kinder gar nicht so richtig anwesend, weil sie irgendwie nur die Zeit überbrücken. Und das war dann immer so ein Moment, jetzt da war er ganz präsent und war tatsächlich so richtig anwesend.
Ja, manche Kinder reagieren halt so drauf, manche wieder ganz anders. Manche haben auch richtig Angst vor Clowns, was ich mal wieder verrückt finde. Wo kommt das her? Ne? Warum hat man Angst vor einem Clown? Das ist immer eine Frage, was habe ich da vorher für Medien gehört und gesehen? Oder wer hat mir das sozusagen aufstrukturiert, dass ich so eine Angst habe davor?
Gibt so eine oder zwei, wie auch immer, berührende Geschichten, denen du begegnet bist oder die dir begegnet sind in dem Klinik-Clown-Alltag, wo es vielleicht auch so begonnen hat mit, nee, stopp, du kommst hier nicht rein. Und dann gab es irgendwie eine, oder auch im, ich weite es da jetzt nochmal, ne, in dem im Alltag eines Alten- oder Pflegeheimes, ne, wo erstmal so, stopp, du kommst hier nicht rein und dann sich doch eine Öffnung entwickelt hat und so eine Geschichte oder eine etwas Entspannung.
Immer wieder. Es gab in dem Einalterheim mal eine Bewohnerin, als wir das erste Mal kamen oder sie uns wahrgenommen hatte, wir waren schon mehrmals da, aber als wir auf ihrer Station dann waren, war sie so, jetzt sind wir hier im Kindergarten, jetzt kommen hier die Clowns oder was ist denn das und so, okay, geh doch mal raus hier jetzt. Wo man natürlich sagt, das ist total der falsche Raum, was machen wir denn eigentlich hier? Müssen wir direkt mal gehen und so. Unsere Freundin, genau. Und die war immer sehr, die brauchte aber dieses Spiel. Ne? Und irgendwann haben wir natürlich immer wieder nach ihr gefragt. Und das war so ein Schlagabtausch. Die hat das schon gebraucht. Und irgendwann hat sich das richtig zu einer coolen Beziehung entwickelt. Sie wusste immer, wo bleiben die denn? Wann kommen die denn mal wieder? Und dann war das immer so, das Lied singt man aber so. Und da müssen wir aber nochmal, da ist der Text doch aber an der Stelle anders. Und so, ne? Und das wurde so eine richtige, schöne Beziehung. Und das ging über 1-2 Jahre. Und jetzt, wenn wir sie sehen, jetzt ist sie krank geworden, hat so eine Lähmung an der Schulter und so und baut so ein bisschen ab. Und da merkt man so, oh, schade, dass das irgendwie dann sich so entwickelt, ne? Und da muss man immer wieder zurück nochmal in die Energie kommen. Und dann kann man sie über diese Dinge auch wieder herausfordern, wo sie auch wieder wach wird, ne? Aber das ist so eine klassische Nummer, erst total gehasst und dann immer wieder, wo sind sie denn jetzt? Weil sie natürlich auch diese Interaktion, gell, da natürlich gefordert war. Da fängt ja der Blutkreis an, laufen. Manchmal weiß man, wir gehen nochmal in Zimmer 17 zu Frau Schmidt und lassen es nochmal richtig schön rausschmeißen. aber sie freut sich darauf, uns rauszuschmeißen wieder, weil da geht ja nochmal richtig der Kreislauf hoch, ne? Und das ist auch das Wichtige, was man können muss, sich hinten anstellen, ne? Nicht glänzen zu wollen, sondern da wirklich auch der Spielball mal zu sein. Das ist, ja, es gibt Tage, da ist es hart, aber das tut dann gut für die Person, ne?
Mhm.
Oder eine Person, die immer sehr wach war und dann in die Demenz gekommen ist und uns gar nicht mehr erkannt hat. Sowas ist natürlich dann auch immer wieder eine, wo man immer noch mal wieder neu anfängt oder wo man reingeht ins Spiel und immer wieder an dem Tag, wenn man sie trifft, wieder neu von vorne anfängt, weil sie es vergessen hat, dass wir gerade vor 10 Minuten da waren. Ja, und dann spielt man aber das gleiche Spiel wieder. Also man sagt nicht, wir waren gerade schon da und das hast du uns schon mal erzählt, sondern nee. Ach, ist ja interessant, wir haben uns lange nicht gesehen. Gell? Ach, stimmt. Wo ging es jetzt nochmal raus hier? Ach, da vorne, das ist, okay, das ist der Weg so. Und spielt das Spiel einfach nochmal, immer wieder. Mhm. Oder was auch immer sehr bewegend ist, wenn es dann Momente gibt, wo Ehepaare sozusagen, wo die Frau schon, oder der Mann, meistens ist es der Mann, im Sterben liegt und der Ehepartner daneben ist und wir sozusagen dazukommen und dann zusammen sozusagen nochmal über die Musik eine Beziehung wieder herholen von damals, ne? Über ein Lied und dann eine Reaktion plötzlich kommt, ne? Das ist natürlich immer dann sehr berührend.
Andi, nutzt du das auch in deinem Privatleben?
Ja, es gibt immer schwierige Momente, aber es ist immer schwierig, wenn es einen selber stark betrifft, dann in die Distanz zu kommen, ne? Dort sind wir natürlich immer in der Rolle und haben die Distanz, aber eigentlich müsste ich das manchmal machen, einfach mal die Nase aufsetzen, ich bin gleich wieder da und dann die Situation nochmal rein und sagen, so, also wie war es jetzt gewesen, ich würde das nochmal jetzt anders beleuchten. Mache ich selten eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Was ich mache, wenn es Momente gibt des Konflikts, dass natürlich der Humor immer der einfachste Weg ist. Also nicht der einfachste, aber ein Weg, der enorm auflockern kann.
Also du wirst nicht der Clown.
Ja, aber wenn man emotional stark betroffen ist, ist das schwer manchmal. Mm. Ja. Und uns geht es ja auch so, dass wir manchmal wirklich auch schlucken müssen. Also wir kommen ja auch in Momente, wo es wirklich sehr emotional wird. Und dann muss man irgendwie gucken, wie kommen wir jetzt hier in die, so wieder, wie kommen wir da jetzt raus? Also ich erinnere mich an Kinderhospiz, an das eine Mädchen, wo klar war die Diagnose und wie alt sie werden wird und dass das endlich ist, bald auch. Und wie wach sie war und wie sie das immer wieder in, wir haben immer sozusagen in so einem, wie kann man das erklären, in so einem Traum haben wir immer, so, wir waren immer im Spiel. Und immer über ein Pferd oder was das war, es ist lange her, ich weiß gar nicht mehr genau. Wir hat das immer so erzählt und wir haben gewusst, sie erzählt ihr Leben. Und wir haben mitgespielt sozusagen. Das war schon super emotional. Da musste man auch erstmal raus und sagen, oh, alter Falter, weißt du.
Und weil du das vorhin auch gesagt hast, man braucht dann im Nachhinein auch eine gute Supervision, um wieder damit umzugehen, ne? Oder um quasi dort rauszukommen auch, um das alles, ich sag mal, in meinen Worten jetzt vielleicht auch ein Stück weit abzuschütteln, so, um es nicht mitzunehmen für sich dann in sein eigenes Heim. Wie macht ihr das?
Ja, da sind wir sehr dünn. Das machen wir manchmal zu wenig, aber wir reden natürlich danach. Wir werten es aus, wir gehen es nochmal technisch durch. Das hilft, um einfach mal es gar nicht so emotional zu betrachten, sondern einfach aus einer Beruflichkeit heraus. Das hilft, dann zu gucken, okay, wie hätte man noch reagieren können? Was macht das mit uns? Wo kommt der Trigger her? Was hat das für eine Berührung mit Themen im privaten Leben, warum es uns gerade so triggert? Das kann man machen. Und dann kann man, also aus dem Altersheim gehe ich ganz oft raus und sage, also wir müssen jeden Tag, den wir gesund und noch jung sind, müssen wir einfach sowas vom genießen. Und wir werden alle an den Punkt kommen, wo wir alt sind und nicht mehr können. Das gehört zum Leben dazu. Und mit der Zeit kriegt man diese Routine dazu, das zu wissen, okay, das Leben ist einfach endlich und wir haben alle Momente, wo wir irgendwann nicht mehr können werden. Und manche sind schon eher dort. Und wie geht man damit um? Also je mehr wir da sagen, wir gehen in die Tragik, umso schwerer wird es für alle. Je mehr wir wirklich Witze damit zu schaffen, umso lockerer und lebendiger können wir eigentlich damit umgehen, weil es einfach dazugehört. Ne? Es ist ja oft so, dass man versucht, Dinge so ein bisschen beiseite zu schieben, weil man sagt, oh, das tangiert mich irgendwie, aber ich will das beiseite kennen. Aber eigentlich, nee, das gehört einfach dazu. Das ist einfach das Problem. Und jetzt versuchen wir das mal ein bisschen locker zu betrachten, ne? Weil wir damit umgehen müssen. Es gab doch diesen coolen Film, wie hieß denn der damals, wo der diesen Rollstuhlfahrer betreut.
Und ziemlich beste Freunde.
Ja, ziemlich beste Freunde. Da sind ganz viele Elemente drin. Das ist so ein bisschen, da sieht man ganz viel davon, wo er ihm heißes Wasser über die Oberschenkel gibt und sagt, ich wollte jetzt mal wirklich wissen, ob du nichts merkst. Merkst du wirklich nichts, ja? Naja, und was wir versuchen, ja, drüber sprechen, die Dinge nicht wegschlucken, wirklich immer wieder transparent machen und sie ansprechen und auf den Tisch holen.
Humor als Leitbild, ne, habe ich am Anfang gesagt, Andi, du hast es dann ja auch noch mal erwähnt. Weswegen ist es aus deiner Sicht so unglaublich wichtig, dass man Humor als Leitbild durch sein Leben trägt?
Ja, weil das Leben dann noch schöner ist und weil viele Dinge einfach viel leichter werden, wenn ich weiß, okay, wir wissen ja alle, wenn man über etwas lachen kann, kriegt das eine ganz andere Wertigkeit, ne? Und viele Dinge, wenn sie sehr schwer gehandelt werden, nimmt das immer Druck, gibt das immer Druck, ne? Und mit Humor kann ich den Druck eben rausnehmen. Ich kann eine andere Perspektive zeigen. Ich kann zeigen, okay, es gibt nicht nur das, wir müssen es nicht so schwer nehmen, sondern es gibt Dinge, das Leben ist halt eigentlich was Schönes, eigentlich ein Geschenk. Und je mehr wir versuchen, Dinge eben auch leicht zu nehmen, umso mehr nehmen wir den Druck raus und können auch viel frischer Dinge mit Dingen umgehen oder auch handeln. Das denke ich, ist so ein Ansatz Humor. Und wo wir lachen können, sind wir halt Mensch, ne? Der größte Wert ist nicht das Geld und das Erfolg und sonst was, sondern die größte Stärke, die wir als Menschen haben, ist die Beziehung zueinander. Und die schaffen wir eben, indem wir gemeinsam lachen, indem wir gemeinsam Dinge teilen. Und das schafft der Humor eben.
Ja. Ich glaube, also ist jetzt nur eine These, aber ich glaube, mit Humor kann man manchmal Dinge auch viel offener sagen. Also wenn man nur traurig ist, dann, also kenne ich zumindest so aus der Familie so, nur dass man dann Sachen eher nicht sagt oder da reden wir nicht drüber. Aber mit Humor kann man vielleicht auch nochmal offener was sagen und so ein bisschen trotzdem darüber lächeln.
Definitiv. Und mit Humor schaffe ich zum Beispiel auch gerade in der Bildungsarbeit, ne? Viele Themen sind so trocken, sind so sperrig. Und mit einem humorvollen Ansatz schaffe ich eine ganz andere Festigkeit im Gehirn auch, ne? Ich erinnere mich ja viel lieber an Dinge, die damals auch ein bisschen unterhaltsam waren. Oder es muss ja nicht immer um schwere Themen und um Traurigkeit gehen. Es geht ja auch generell um grundlegend um Bildungsthemen. Wie viel verankere ich die? Wie merke ich mir Dinge? Und sobald ich natürlich dann einen unterhaltsamen Aspekt dabei habe, bleibt es viel besser hängen und ist auch viel leichter zu verstehen und haftet auch viel leichter.
Und ich heile ja auch dadurch, ne? Das hatten wir vorhin gehabt. Ja. Also wenn ich krank bin, heile ich dadurch, weil ich einfach, wenn ich in einem fröhlichen Zustand bin, du hast gerade gesagt, der Druck geht raus. Das sind ja alles auch hormonelle, neurobiologische Prozesse, positive Prozesse, die dadurch angeregt werden, die wieder mir in meinem Genesungsprozess helfen oder mir dabei helfen, gesund zu bleiben. Ne? Jetzt wird es aber wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der jetzt hier zuhört und sagt, na, wie soll ich denn das machen? Ich sage, das ist nicht richtig in meinem Leben und das funktioniert nicht und hier auch nicht und das und ich möchte ja, aber es geht nicht. Was rätst du denen? Kann man denen etwas raten? Gibt es so kleine Kniffe oder Tricks für den Alltag, wie man sich im Humorisieren üben kann oder Dinge, die man im Supermarkt mal austesten kann, um einfach in so einer Leichtigkeit zu bleiben oder sich dorthin zu bewegen?
Oh, das ist eine gute Frage, muss ich überlegen. Naja, auf der einen Seite kann man natürlich Sachen, die, wenn die schief laufen, einfach auch mal mit Witz betrachten, zu sagen, ist eigentlich ganz witzig. Na klar, das passiert jetzt auch noch. Na klar, war doch klar, dass das jetzt runterfällt. Das ist doch super, wenn das jetzt auch noch runterfällt. Schmeiße ich das einfach doch noch dahinter her. Ja, also einfach zu diesem Moment der Panne einfach mal Ja sagen. Ja, und das einfach sozusagen genießen, anstatt dagegen zu gehen. Das würde ich jetzt mal so von der technischen Seite her sagen. Das ist zwar leicht gesagt, wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Weil man will ja oft dann, wenn man Fehler oder Sachen oder wenn Dinge schief laufen, will man die ja schnell beseitigen. Und wenn man die mal als Spielangebot annimmt, dann kriegt das eine ganz andere Wertigkeit, glaube ich, oder eine mehr Leichtigkeit. Ne? Das ist nicht das Nonplusultra ist in dem Moment, was passiert. Und im Supermarkt, naja, einfach mal ausprobieren an der Kasse und das Portemonnaie nicht finden, wenn man dran ist mit Bezahlen. Wie ist das denn, wenn dann plötzlich alle warten und diesen Druck mal einfach aushalten und mal gucken, was macht mir eigentlich Druck in dem Moment, das Portemonnaie ganz schnell zu suchen? Dann fällt es nochmal runter und dann habe ich es eigentlich gefunden und dann finde ich es nicht, das ist die falsche Karte. Tut mir leid, ich muss nochmal die andere Karte. Also, und andere, die dahinter stehen, das ist ja sozusagen das Problem der anderen und nicht das des eigenen, der das Portemonnaie nicht findet, ja. Aber das wäre mal so eine Technik, wo ich sagen würde, das ist, muss man vielleicht mal machen, um zu gucken, wie ist das mit Druck umzugehen? Weil meistens ist es ja der eigene Druck, den ich mir mache. Vielleicht gibt es ganz viele, die da sozusagen das total amüsant finden, dass jetzt hier mal der Zeitdruck mal rausgenommen wird. Ich kenne das ja auch, wenn ich manchmal in Eile bin, aber damit kann man mal spielen. Aber so als Technik für mich, wie mache ich das? Mal zu gucken, was ist eigentlich mein Witz? Worüber lache ich denn? Ist das eine Schadenfreude oder ist das eine Selbstironie oder finde ich es auch witzig, wenn ich mal einen Fehler mache? Oder das ist ja wie mit Witze. Witze kann man ja nicht immer überall die gleichen erzählen. Die einen lachen über die Witze, über die die anderen gar nicht lachen oder so, ne? Mhm. Kinder haben einen ganz anderen Humor als wir Erwachsene. Fritzchenwitze zum Beispiel, da können wir gar nicht drüber lachen. Die Kinder so mit 6, 7 Jahren, die finden die total witzig. Mhm. Ist ja auch interessant, ne? Wer hat welchen humorvollen Ansatz? Andere sind sarkastisch und lachen darüber, andere sind eher plakativ, andere lachen darüber, weil sie es selber kennen, aber zum Glück es nicht passiert ist. Aber ich sehe es da drüben, dem passiert es gerade. Das ist, glaube ich, muss man sich mal reingucken, was ist denn mein Witz, ja.
Ich denke, so eine Pappnase, also so eine rote Clownsnase, wenn man die einfach immer dabei hat und merkt, oh, jetzt wird's gerade komisch, ich werde komisch, dann einfach aufsetzen, könnte helfen.
Weiß ich nicht, das kann auch sehr albern, man muss ja auch unterscheiden. Ja.
Da bist du der Profi.
Und zwischen albern, ne? Das ist halt, es gibt ja auch ganz viel sagen, ich mache jetzt mal den Clown und dann ist es total albern, kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Ich finde immer, witzig ist es dann, wenn es wirklich authentisch ist. Und wenn man wirklich was vorhat, authentisch, und das gelingt aber einfach nicht, ne? Das ist ja eigentlich Gold wert. Für den Clown ist ja Gold wert, wenn eine Sache eigentlich passieren soll und die passiert einfach nicht. Ja, ich will etwas ganz ernsthaft jetzt hier ein Gedicht vorlesen und mir jetzt fehlt das noch und jetzt fehlt das noch und das, und es passieren einfach Pannen, die so nicht passieren, ne? Wenn ich das schaffe, da drüber zu stehen und das als Spielangebot anzunehmen, dann wird es total witzig. Wenn ich aber versuche, witzig sein zu wollen, dann bin ich meistens nicht witzig. Das ist etwas, was man mitnehmen kann, dass man sozusagen Pannen, die passieren, wirklich einfach auch mal genießen kann, weil die passieren ja nicht so schnell. Das ist so schön, wenn das mal passiert. Wenn mal was nicht glatt läuft, wenn es mal nicht perfekt ist, weil das ist einfach mal das Leben. Nichts ist perfekt, sondern das Leben ist einfach gesegnet von Momenten, die nicht immer glatt laufen. Ja. Und sie schaffen ja immer wieder einen neuen Weg, eine neue Perspektive. Und wenn ich in dem Moment es schaffe, mich mal auf die andere Perspektive zu stellen und mal von der anderen Seite zu gucken, dann habe ich schon ganz viel gekonnt. So, ne?
Ja, absolut. Und es ist ja, also in der Regel verstärken wir ja die Situation, die uns jetzt gerade nicht gefällt, oder der, wenn mir mein Kollege auf die Nerven geht oder irgendjemand aus dem Bekanntenkreis, was auch immer, irgendwas, was jetzt gerade, was wir als anstrengend und unlustig empfinden, wenn wir da die ganze Zeit dann drüber nachdenken oder uns darauf konzentrieren, dann wird es ja einfach nur noch schlimmer. Es wird schlimmer, es wird größer. Und das, was du vorhin bezogen auf die Tragik einer Erkrankung gesagt hast, es nützt auch niemandem was in keinerlei Richtung, ne? Wenn ich einfach noch fester werde. Also
ja, oder Mitleid. Also ich sage immer Mitleid, was bringt mir Mitleid? Ja. Also Mitleid bringt mich ja nicht weiter, ne? Wenn da was ist, was wirklich tragisch ist und was auch schwer ist, gibt ja ganz viele verschiedene Dinge, dann ist es eher so, die mitzuhalten. Und auch, es gibt an jeder Sache, die passiert, immer auch einen positiven Ansatz, ne? Es gibt immer auch das Gegenbild. Egal wie schlimm es ist, kann man aus jeder Sache auch etwas Positives nehmen. Und wenn man das schafft zu finden und sich darauf zu stellen, dann hat man viel gekonnt, ne?
Das finde ich ist ein gutes Schlusswort, fast. Andi, das Schönste, zumindest was dir jetzt gerade einfällt, das schönste Kompliment oder die schönste Rückmeldung, die schönste Erfahrung, die du als Klinik-Clown oder in Verbindung mit Humor in deiner Arbeit, ja, also auch Improvisation, wie auch immer, gemacht hast. Welche war das? Welche fällt dir gerade ein?
Boah, ey. Na, wenn Menschen lachen müssen und die Tränen kommen, dann finde ich das immer gut. Oder wenn ich selbst lachen muss, wenn ich selbst aus der Rolle rausfalle und selbst lachen muss, dann ist immer auch geil. Wenn wir im Spiel sind und zu sagen, uns einfach so witzig ist oder irgendwas sich so ergibt, dass man selbst lachen muss, das ist etwas Schönes. Aber das Schönste ist aus dem Bauhaus. Oh. Ich glaube, das Schönste ist grundlegend, wenn Begegnungen entstehen, die so nicht entstanden werden und man merkt plötzlich, wie sich jemand öffnet. Also wenn es wirklich einen klaren Bruch gibt von einer Festigkeit, die vorher da war, und danach eine völlige Gelöstheit, sowas find ich immer toll, wenn das entsteht.
Bevor ich noch die letzten 5 Punkte habe, mit denen wir hier aus dem Gespräch rausgleiten, wenn jetzt jemand, der hier zuhört, sagt, oh, das klingt total interessant, ich finde den Andi Schulze total interessant und würde gerne mal gucken, was der so macht. Der hat gesagt, er ist selbstständig, er macht Improvisationskunst, er arbeitet in Unternehmen etc. Wie findet man dich und was kann man außer Klinik-Clown und Improvisationskunst noch von dir, bei dir, mit dir lernen, üben, ausprobieren?
Ganz einfach, ich habe eine Webseite, andischulze.com, Andi mit I. Da findet man so ein paar Facetten, die aber in der Überarbeitung, aber grundsätzlich einfach an die Schulze.com. Da findet man mich, kann man mich immer anschreiben, kontaktieren. Und was man noch mit mir machen kann, naja, Präsenztraining oder eine Moderation oder theaterpädagogische Arbeit, Methoden, Musik, Rhythmus, Body Percussion, all das sind so Facetten, mit denen ich arbeite. Und was ich seit 3 Jahren jetzt neu mache, ist psychodramatisch arbeiten. Und da versuche ich gerade für mich so ein bisschen eine Richtung zu finden, wie kann man zum Beispiel mit Humor im Psychodrama auch arbeiten. Weil Humor hat natürlich schon auch Grenzen, das habe ich beim Psychodrama festgestellt. Je witziger es wird, umso weniger Tiefe kann es manchmal auch haben, weil man natürlich dann durch die Witzigkeit auch immer wieder ein bisschen vom Weg abkommen kann. Aber ich glaube, dass sich das auch gegenseitig befruchten kann. Und da bin ich noch sozusagen im Erforschen. Also man kann ganz vieles mit mir in Erfahrung bringen. Und genau, ich will da gar nicht so viel jetzt drüber sprechen. Wer Interesse hat an Humor, an Bildung und in der Kombination dessen, der versucht und findet mich und dann kommen wir ins Gespräch.
Genau, ganz einfach. Der guckt einfach auf deine Website. Wir setzen den Link in die Shownotes, ja, und dass man da auch gut drauf zugreifen kann. Okay, ich habe noch 5 letzte Punkte.
Oh, erzähle.
An dich, an dir. Das sind nur kurze Anstriche und du ergänzt das quasi.
Ja.
Ein erfolgreiches Motto, um mit Krisen umzugehen.
Nutze die Krise.
Humor ist?
Humor ist nicht alles, aber ohne Humor ist alles nichts.
3 Dinge, die man täglich für sich und andere tun sollte.
Ehrlich zu sich selber bleiben, authentisch sein, das Leben genießen.
Vollende dieses Sprichwort, es soll ein Sprichwort werden, was du jetzt kreierst, vollende dieses Sprichwort auf deine Weise.
Okay.
Lieber
die. So fängt's an, ja. Und jetzt
ja, so fängt's an.
Okay. Die Katze in der Hose als.
Ach so, lieber Freude am Leben als eine zugebundene Krawatte.
Sehr gut. Genau. Und das war's. Ich habe gesagt, ich habe 5 Punkte. Ich stelle gerade währenddessen fest, ich habe nur 4 Punkte. Das war alles. Vielen Dank, lieber Andi, dass du heute bei uns warst.
Ja, gerne.
Und ja, sehr vielen Dank.
War spannend. Schöne Fragen habt ihr gehabt.
Und
ganz schön herausgefordert.
Oh,
das ist Leute. Gut.
Genau, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Danke an alle fürs Zuhören. Und dann alles Gute für dich in deinem Ethik, Clown, Schauspiel, Musiker, Body Percussion, Psychodrama. Dasein.
Danke.
Und alles, was noch drumherum hängt. Und für alle, die zuhören, wir freuen uns, wenn wir euch demnächst im Supermarkt treffen und ihr euer Portemonnaie an der Kasse leider
nicht findet. Ja, lass mal ein bisschen strackeln. Lass die Leute mal ein bisschen strackeln. Die Society braucht ein bisschen Auflockerung. Alle sind fest. Die Zeit ist im Wandel, glaube ich. Aber es ist gut, da ein bisschen aufzulockern und den Menschen wieder zu sagen, hey, lass mal das Leben genießen. Nicht nur nach vorne gucken, nicht nur nach hinten gucken, sondern ein bisschen im Jetzt leben. Das wäre wichtig. Das, glaube ich, ist ein guter Ansatz. Weil das ist das, was der Clown mitbringt, ne? Und das Clownspiel. Man ist nur im Hier und Jetzt. Man guckt nicht so weit in die Ferne, man guckt auch nicht so weit zurück. Man ist im Hier und Jetzt und spielt mit dem Moment so. Und im Moment ein bisschen mehr leben und im Hier und Echt sein und nicht im Online und sonst wo, das macht uns nicht happy, sondern die Beziehung miteinander und hier und jetzt, das ist, glaube ich, das muss wieder mehr Mode werden.
Okay, danke. Super. Dann fröhliche Zeit für alle.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Ciao.